Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Liebe ZuhörerInnen, wir befinden uns in einem Themenmonat zu Orbita und Tränenwiegen. Unser diesmonatiger Dozent ist Herr Professor Heindl aus Köln. Danke, dass Sie dabei sind. Und unser Sponsor ist dieses Mal FCI. Vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle. In der letzten Woche haben wir gesprochen über ein bisschen Enukleation, Evisceration und Exeratio Orbitae. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Herr Professor Heindl.
Hallo Frau Licht, selbstverständlich haben Sie das wunderbar dargestellt.
Und also das war ein tolles Gespräch über eine Übersicht für diese Indikationen auch, wer da nochmal reinhören möchte. Und es ging auch so um den Anfang mit diesen Hydroxylapatit-Implantaten. Jetzt sind wir quasi im zweiten Schritt und schauen uns eine Studie von Ihnen an, Herr Professor Heindl, und von Rokul und Kollegen über Glas versus Kunststoff beziehungsweise Glas versus Plexiglas. Können Sie uns da ein bisschen was zu sagen, warum man statt Glas auch Plexiglas nimmt und zum Beispiel ab welchem Zeitpunkt man dann überhaupt über so eine Prothese spricht?
Genau, diese Prothese, diese Augenprothese, die wird dann eben auf die Bindehaut in diesen Socket eingelegt und ist dann beweglich und folgt dann auch der Bewegung des anderen Auges. Und es gibt verschiedene Materialien für dieses Kunstauge. Ne? Das landläufig in Deutschland bekannte Glasauge. Ne? Das ist im Prinzip kein Auge, sondern eine Schale. Und die Wahrheit ist, dass die ganze Welt PMMA macht und nur die Deutsch,
also Plexiglas. Genau,
und nur die deutschsprachigen Länder machen Kryolitglas. Und das hat einen historischen Grund, weil dieses Glas, dieses Kryolitglas wird in Thüringen hergestellt, in Lauscha, und im Dritten Reich hat sich ja Deutschland mit vielen Ländern zerstritten. Und
könnte man so sagen.
Und dann
leichte Untertreibung.
Genau, und dann war dieses Kryolitglas wurde dann nur in Deutschland behalten. Und die ganze Welt brauchte einen Ersatzstoff. Und da wurde dann auf PMMA gegangen, was ein gutes Ersatzstoff darstellt. Und wir in dieser Studie haben wir uns mit Keith Pine zusammengetan in Neuseeland, die eben PMMA die Patienten mit PMMA-Prothesen versorgen. Und da haben wir mal verglichen das alte Kryolitglas, das alte deutsche Kryolitglas versus das PMMA. Und da konnten wir ganz spannend zeigen, dass eben dieses altmodische Glasauge für die Patienten deutlich bessere Outcomes gezeigt hat als das PMMA.
Ach, verrückt. Okay. Inwiefern?
Die Reaktion des Sockets, also der Bindehaut auf das Glas, ist deutlich minimaler, also viel deutlich weniger Inflammation. In einer anderen Studie konnte man da auch konfokalmikroskopisch zeigen, dass die Inflammation deutlich reduziert ist im Vergleich zum PMMA. So scheint dieses Glasauge weniger eine Fremdkörperreaktion zu induzieren als dieses PMMA. Und dieses PMMA scheint auch rauer von der Oberfläche zu sein, was auch eben eine Reizung der Bindehaut darstellt, sodass die Patienten eben von diesen Kryolit-Glasaugen sehr, sehr profitieren.
Okay, also die haben das ja hier mit so einem Fragebogen abgefragt. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich grundsätzlich gerne noch mal so ein bisschen in die Szenario reingehen. Wir nehmen mal an, ein x-beliebiger Assistenzarzt, Sternchen in, sitzt in der Sprechstunde von Professor Heindl und untersucht die Patienten vor und muss sie bestimmte Sachen fragen und auf bestimmte Dinge zur Langzeitverträglichkeit achten. Welche wären das denn zum Beispiel?
Eine sehr gute Frage.
Life Advice.
Ja, weil viele Augenärztinnen und Augenärzte leider eben da wenig Expertise haben und zum Beispiel auch gar nicht die Augenprothese herausnehmen. Also wichtig ist, dass man erstmal ins Gespräch geht mit dem Patienten, zu fragen, welche Probleme haben Sie? Ja, haben Sie einen Ausfluss? Haben Sie ein Fremdkörpergefühl? Haben Sie das Gefühl wie ein trockenes Auge? Ja, es gibt das Dry Unophthalmic Socket Syndrom.
Was? Wie kann das denn zustande kommen? Ja, die Hornhaut ist doch gar nicht mehr da.
Ist völlig richtig, aber die Oberfläche ist eben sehr, sehr trocken und kann dann die gleichen Veränderungen an der Bindehaut zeigen wie eben das schwere, trockene Auge. Und deswegen empfehlen wir auch häufig den Prothesenträgern künstliche Tränen als Therapie.
Das finde ich jetzt aber interessant, weil ich dachte, dass es wirklich so ein Reflexbogen auch ist von der Hornhaut. Und wenn wir jetzt nicht nur davon sprechen, dass wir Patienten mit einer Evisceratio hatte, wer jetzt nicht weiß, was das ist, dann kann der gerne nochmal die Vorfolge hören, wo die Bindehaut ja noch da ist, sondern auch Patienten mit einer Enukleation haben. Also die haben ja hier in der Studie jetzt auch nicht unterteilt, wer hatte eine Evisceration, wer hatte eine Enukleation. Und trotzdem alle nach diesem Fremdkörpergefühl gefragt. Das heißt, die Bindehaut, die quasi hinten drin ist, die hat dann das Gefühl und das merke ich dann.
Genau, im Prinzip kann man sich vorstellen, ist es wie wenn ein Reibeisen auf der Augenoberfläche ist und die auf der Oberfläche und die Lider, ja, der Scheibenwischer, wie an der Windschutzscheibe. Es fehlt zwar die Windschutzscheibe, aber der Scheibenwischer läuft ja trotzdem über die Glasprothese oder über die PMA-Prothese. Und wenn die Oberfläche da rau ist, dann reibt es und gibt an der Bindehaut Irritationen und Entzündungen.
An der Bindehaut von den Lidern?
Jawohl. Und?
Okay, ich war falsch. Ja, gut.
Sowohl als auch an der Bindehaut von den Lidern, das ist der Scheibenwischereffekt, als auch am Sock.
Heißt auch so, in jeder Studie?
Nein, wollte ich Ihnen jetzt so
ein
bisschen.
Der gute alte Scheibenwischereffekt.
Wollte ich Ihnen so ein bisschen erläutern. Und, aber auch der Socket. Der Socket hat natürlich auch, und darauf liegt dann die Prothese und reagiert mit dem Socket, ja, und mit der Prothese. Und da gibt es natürlich eine gewisse Fremdkörperreaktion und auch eine gewisse Reibung.
Also der Socket ist die Bindehaut, die quasi auch über diesem Hydroxylapatit-Implantat, die da so schön drüber gewachsen ist. Darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen. Okay, gut. Dann haben wir das nochmal eingeordnet. Vielen Dank fürs Erklären. Da weiß ich jetzt Bescheid. Also künstliche Tränen, auch wenn das Auge fehlt, werde ich mir merken. Und wie oft die das brauchen. Und dadurch kommt dann sonst auch dieser mit dem Reflexbogen halt der Ausfluss zustande.
Richtig.
Oder ist das noch was anderes? Eitert das auch manchmal? Oder also im besten Fall eher nicht, aber...
Na, Eitern wäre ja eine Infektion der Augenhöhle. Das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden.
Aber kommt das häufiger vor, wenn das dann so gereizt ist?
Es gibt schon, dass es ein Ausfluss ist. Es gibt das auch gerade im Rahmen der Wundheilung, dass eben diese Hydroxylapatitblombe in der Orbita dann eben einwächst. Und da kann es schon bis zu 1,5 Jahre dauern, bis eben dieser Ausfluss auch reduziert ist.
Okay. Dann können wir an der Stelle mal auf den Fragebogen zu sprechen kommen. Das war jetzt nicht das Einzige, was Sie abgefragt haben. Die haben ja noch so ein paar andere Sachen gefragt. Wobei ein Teil sich ja auch ganz streng einfach auf die Verträglichkeit der Einäugigkeit bezogen hat. Und da macht es ja wahrscheinlich eigentlich keinen Unterschied, ob die jetzt ein Glasauge haben oder ein PMMA-Auge. Einäugig sind sie ja auf jeden Fall, im besten Falle.
Ja, aber man hat dann schon gesehen in unseren Studien, dass das... wenn man jetzt den Patienten vor einer Enukleation oder vor einer Evisceration befragt, dann hat der dominierende Problem vor der Ästhetik. Ja, wie schaue ich aus, wenn ich das Auge habe? Wir kommunizieren ja mit den Augen, mit dem Gesicht. Mhm. Ist es nicht entstellend und so weiter? Nach der Enukleation, ja, da haben die Patienten das dominierende Problem, ist die Angst vor Erblindung, also die Angst und die Sorge um das letzte Auge. Und das ist so das dominierende Problem, wo eben die Patienten einer lebenslangen augenärztlichen Betreuung bedürfen.
Wie oft sieht man die dann so im Jahr?
Ja, ich würde den Patienten definitiv einmal im Jahr eine augenärztliche Kontrolle anraten. Nicht zuletzt deswegen, weil diese Kryolit-Glasprothesen sollten jährlich gewechselt werden und neu angepasst werden, weil natürlich die Augenoberfläche oder die Kryolit-Glasoberfläche mit der Zeit aufraut. Durch den Tränenfilm und so weiter gibt es da Reaktionen an der Oberfläche und deswegen sollten die einmal im Jahr erneuert werden, gänzlich. Bei den PMMA-Prothesen werden die sozusagen nochmal geschliffen. Das sollte man auch einmal im Jahr machen.
Aber in der Studie stand, dass die nur alle 5 bis 6 Jahre gewechselt werden müssen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also PMMA jetzt.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber das ist sozusagen dieses gesamte PMMA-Konstrukt muss alle 5 bis 6 Jahre erneuert werden. Trotzdem sollte jährlich die Oberfläche eben glatt gemacht werden und sozusagen poliert werden. Ja, bei dem Glasauge oder bei diesen Kryolit-Glasprothesen, da kann man das nicht glatt feilen oder schleifen, sondern da muss man diese gesamte Prothese neu anfertigen.
Wenn das jetzt so viel besser ist für die Patienten, Glasauge zu haben statt PMMA und diese Studie das so schön zeigt, ist es dann vielleicht ein Kostenfaktor, dass man sich denkt, okay, gut, dann machen wir doch weiter mit dem PMMA, gerade weil wir dann nur alle 5 bis 6 Jahre das komplett neu machen müssen und ein Glasauge dann jedes Jahr neu gemacht wird?
Nein, vom Kostenfaktor her ist es sogar diese PMMA um das 10-fache höher.
Ja, echt?
Im Vergleich zu dem Kryolit-Glas-Augen. Aber es gibt natürlich auch Indikationsgebiete, wo man auch auf das PMMA zurückgreift. Ja? Zum Beispiel jetzt Boxer, ja? Da würde ich jetzt zum Beispiel kein Glas verwenden, ja? Auch wenn es ein sehr hartes Kryolitglas ist. Da ist es sicherlich PMMA eine gute Indikation. Dann Kinder, die vielleicht auch geistig retardiert sind, ist sicherlich auch PMMA eine gute, sichere Alternative. Aber es gibt auch, hat der Privatdozent Rokohl auch ganz gut mal herausgearbeitet, die Bruchsicherheit von so einem Glas. Ne? Also das ist tatsächlich ganz, ganz selten, dass so eine so ein Kryolit-Glas-Prothese zerbricht.
Mhm. Aber das PMMA zerbricht eben dann doch noch ein bisschen seltener.
Richtig, eigentlich gar nicht.
Aber ich würde auch denken, dass Leute, die nur noch ein Auge haben, vielleicht auch zurückhaltend gegenüber Boxsport sind.
Hoffen wir alle.
Das soll natürlich den Patienten überlassen bleiben. Die sollen ja ein gutes Leben führen, das ist ja das Wichtigste. Ja, finde ich sehr spannend. Denken Sie, dass es jetzt, nachdem wir auch gerade über diese Studie gesprochen haben, in Lauscha sehr viel mehr zu tun geben wird?
In Thüringen ist diese Glashütte, ja, ist dieses Glas hergestellt. Aber es gibt in ganz Deutschland, in der ganzen Welt, gibt es verschiedene Augenprothetikzentren, die eben den Rohstoff aus Thüringen generieren und eben dann vor Ort die Anpassung durchführen. Weil zumindest in unserer Welt ist es eine individuelle Anpassung. Der Okularist ist ein eigenständiger Beruf, der 6 Jahre Ausbildung bedarf.
Wow, Wahnsinn.
6 Jahre, bis man diese Technik eben als erstes, dass man den Socket liest. Ja, der muss eine genaue Erfahrung haben, wie groß dann die Prothese ist und eben dann eben kunstfertig anpasst und auch die Iris, die Bindehautzeichnung eben an dieser Glasprothese anfertigt. Also das ist schon eine Kunst und ein wichtiger Baustein. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Wer so ein Glasauge mal live gesehen hat unter dem Mikroskop oder so, kann das wahrscheinlich echt bestätigen, dass das eine ziemliche Kunstfertigkeit ist. Also verstehe ich schon, dass das 6 Jahre sind. Aber ja, trotzdem war
häufigste, eine ganz häufige Anekdote, für, weil sie Assistenzärztinnen und Ärzte angesprochen hat. Manchmal ist es so, dass ein Assistenzarzt sogar das als normales Auge empfindet, ja, ne? Und gar nicht weiß, dass es ein Anophthalmus ist.
Ja, krass. Okay, sehr interessant. Vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Jetzt kann ich das auch mal ein bisschen besser einordnen. Und letzten Endes kann man sich ja auch immer wieder überlegen, ob man wechselt, wenn jetzt jemand doch irgendwie anfängt zu boxen oder so. Kann man ja immer noch PMMA beim nächsten Mal einsetzen. Vielen Dank fürs Durchführen durch dieses Thema, Herr Professor Heindl. Und dann sprechen wir in der nächsten Woche über Narbenbildung und was man dann so machen kann. Ich freue mich schon darauf und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und Ihnen, lieben Zuhörer, bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.